Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Mehr als 3 Millionen Seiten Text, tausende Videos, zehntausende Fotos aus den Akten über Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat das US-Justizministerium seit letzter Woche veröffentlicht. Elon Musk ist drin, Bill Gates auch und Donald Trumps Name wird mindestens 1000 Mal erwähnt. Dabei hatte der US-Präsident sich lange vor der Veröffentlichung gesperrt und genau das könnte ihm nun zum Verhängnis werden und die Unterstützung der MAGA-Bewegung kosten. Denn Trump hatte vor seiner Wahl selbst behauptet, die Demokraten würden die Files geheim halten und hatte Verschwörungserzählungen über Epsteins Selbstmord, geheime Klientenlisten und elitäre pädophilen Ringe befeuert. Während das Internet auf Spekulationen heiß läuft, werfen die neuen Dokumente vor allem eines auf, weitere Fragezeichen. Wer war eigentlich Jeffrey Epstein? Belasten die Files nun wirklich Donald Trump? Und was sagen die neuen Dokumente uns eigentlich? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge der Fernverbindung, dem Auslandspodcast der Taz. Mein Name ist Fabian Schröer, ich bin Redakteur im Auslandsressort und habe heute mal wieder Hans-Jürgen May am Apparat, der für uns aus der US-Hauptstadt Washington berichtet. Hallo Hans-Jürgen.
Hallo Fabian.
Hans-Jürgen, was wissen wir denn jetzt eigentlich wirklich Neues aus den Files und wer steht da Neues drin?
Also so wirklich großartig Neues wissen wir nichts. Es sind einfach mehr Daten, die wir haben, mehr Fotos, mehr, ich glaube, moralisch abwertige Verhaltensweisen, die wir näher lernen. Aber im Moment das große Problem ist, dass einfach juristisch zu wenig Beweise vorliegen, um gegen irgendjemand juristisch vorzugehen. Aber ja, ich glaube moralisch, und wir haben es ja auch gesehen mit den Auswirkungen, die diese Veröffentlichung nicht nur in den USA hatten, sondern auch global. Also wir hatten es ja in UK, in England gesehen, wo immer noch über Prince Andrew groß geredet wird. Natürlich jetzt auch mit dem Rücktritt oder zumindest der Rückgabe des Lordships eines wichtigen Politikers in die UK. Also moralisch und auch hier in den USA, Bill Gates, diese ganzen Fotos, Bill Clinton, natürlich moralisch sind wir alle ziemlich fragwürdig. Aber haben wir irgendwas Neues gelernt, außer dass diese Leute Beziehungen zu Epstein hatten über Jahre hinweg, manche ihn als Freunde bezeichnet haben? Nein, nicht wirklich. Wir haben nicht viel weiteres gelernt. Ich glaube, das größte Problem ist auch, dass auch diese Veröffentlichungen auch es Opfern schwierig macht im Moment, da manche in diesen Dokumenten genannt werden, du nicht genannt werden wollt. Und da gibt es jetzt natürlich bereits wieder, ich glaube, Klagen gibt es noch nicht, aber zumindest gibt es Pushback, einfach nochmal genauer hinzuschauen bei den Schwärzungen der Dokumente, um sicherzugehen, dass keine Opfer, die noch nicht öffentlich bekannt sind, auch bei diesen Veröffentlichungen genannt werden, die nicht genannt werden wollen, die mit diesem Fall abgeschlossen haben, die einfach nichts mehr damit zu tun haben wollen. Aber ich glaube, das ist einfach ein bisschen in diesem moralischen Grauzone. Und wie auch Donald Trump gestern gesagt hat, er wünscht sich natürlich, dass einfach die Bevölkerung einfach, okay, das war's, ihr habt jetzt die Dokumente gesehen, gibt nichts weiter zu sehen, beschäftigen wir uns mit den wichtigen Themen. So sieht es im Moment hier groß aus. Aber ja, ich glaube, der öffentliche, der moralische Fallout, der wird weitergehen.
Du hast jetzt gerade auch schon über Opferschutz gesprochen. Da würde ich auch gerne nochmal drauf zurückkommen. Und zwar gab es ja letztes Mal große Kritik an den Schwärzungen, dass halt praktisch nicht genug veröffentlicht worden wäre oder Dinge geheim halten werden würden. Diesmal war es jetzt so, dass sogar Telefonnummern von Betroffenen in den Files aufgetaucht sind und unter anderem auch 40 ungeschwärzte Nacktfotos. Opferschutz geht doch eigentlich anders, oder?
Ja, natürlich. Und ich glaube, das ist auch große Kritik, vor allem von Demokraten hier, von allem auch von Opferschutzvertretern, Opferschutzorganisationen, die das groß kritisiert. Ich glaube auch, vielleicht hat auch das Justizministerium einfach sich ein bisschen zu viel vorgenommen. 300 oder 3 Millionen Texte, über 100.000 Fotos auf einmal zu veröffentlichen. Ich glaube, da wurde einfach nicht genau genug hingeschaut. Und das ist natürlich, das spricht wieder mal nicht für das Justizministerium unter Donald Trump und unter Justizministerin Pam Bondi. Es gibt da wirklich Verfehlungen, die einfach nicht passieren dürften, meiner Meinung nach, aber die leider passiert sind. Und ja, du hattest ja angesprochen, die letzte Veröffentlichung davor war genau das Gegenteil. Du hattest Seiten, die im Endeffekt komplett geschwärzt wurden und die Leute haben sich gefragt, was soll das? Und ich glaube, ja, diesen Spagat zwischen wir wollen transparent sein als Regierung. Wir wollen das veröffentlichen. Wir wollen versuchen, wirklich ja ein bisschen mehr Licht ins Dunkeln zu bringen, wie dieser Mann über Jahre hinweg junge Mädchen missbrauchen konnte. Aber ja, also wie es gehandhabt wird und daher das Justizministerium, wie du weißt und wie auch die Taz-Leser und Hörer wissen, auch mit anderen Dingen beschäftigt ist, vor allem zum Beispiel Minneapolis, um nur ein Stichwort zu nennen. Ich glaube einfach, die Kapazitäten reichen im Moment nicht dafür aus, um das wirklich die Genauigkeit diesen Dokumenten zu geben, die sie eigentlich verdienen.
Du hast ja jetzt auch gerade schon über die Person Jeffrey Epstein und seine Verbrechen gesprochen. Das ist ja durchaus irgendwie eine sehr komplexe und ambivalente Geschichte. Jeffrey Epstein ist einerseits irgendwie bekannt als Geschäftsmann, als Investmentbanker und Vermögensberater für reiche Menschen. Andererseits eben als dieser Organisator von diesen ausschweifenden elitären Partys auf seiner Privatinsel und eben den massenhaften Missbrauch von Frauen und vor allem auch Minderjährigen. Was diese neuen Files jetzt zeigen, sind unter anderem auch die durchaus weiten Auslandskontakte von Epstein. Er war zum Beispiel mehrfach in Russland, hatte unter anderem auch Kontakte zum ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak. Inwiefern lassen die neuen Veröffentlichungen Epstein denn jetzt in einem neuen Licht erscheinen?
Ich glaube nicht, dass sie viel dazu beitragen, Epstein in neuen Licht erscheinen zu lassen. Ich glaube, es wird einfach für die Menschen, die sich diese neuen Akten ansehen, es wird einfach klar, wie verstrickt und wie weit verzweigt dieses Netzwerk war. Er war wirklich, ja, also du kennst ja wahrscheinlich auch oder seinen Werdegang. Also er war ja mal Lehrer, bevor er Investmentbanker und Finanzier wurde. Und ja, er hat es geschafft, sich wirklich eben die höchsten Kreise vorzuarbeiten. Und das nicht nur hier in den USA, sondern international. Und wie du gesagt hast, also es gibt halt wirklich Beziehungen in verschiedene Länder zu ja, wichtigen politischen Namen, zu großen Geschäftsleuten, wichtigen Menschen aus der Businesswelt, aber genauso auch zu königlichen Familien, ob das jetzt in England ist, wo natürlich das in den Jahren groß breit getreten wurde, oder in anderen Ländern. Er hatte wirklich Kontakte zu, ich weiß nicht, ob elitär wirklich das beste Wort ist, aber zumindest zu den Menschen zu machen, in verschiedenen Sektoren. Und ich glaube, darum ist auch diese Faszination, die hinter seinem Fall steckt, ist das einfach, ja, wenn du diese wichtigen Freunde hast, kannst du mir dann wirklich alles erlauben, bist du dann geschätzt. Und ich glaube, das ist halt wirklich, warum dieser Fall so hohe Wellen schlägt. Weil ich glaube, irgendjemand anders, der nicht diese Beziehungen hätte, ich glaube, das wäre anders ausgegangen und er hätte Jahre im Gefängnis verbracht und er hätte nicht diesen Sweetheart-Deal, wie es mal heißt, also diesen kleinen Klaps auf die Hand bekommen, den er damals 2008 oder 2009 bekommen hatte mit diesem Deal, den er damals ausgehandelt wurde in Florida. Ja, ich glaube, wir haben, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, wir haben nicht mehr zu Epsteins Person, ich glaube, wir haben nicht viel, Jan. Ich glaube, wir wissen, wer Jeffrey Epstein war, wir wissen, was er, welche Taten er verbracht hat und ich glaube, ganz egal, welche Dokumente wir wissen, was er getan hat und wie abscheulich das war.
Wenn Epstein halt nicht so viele einflussreiche, nennen wir es einflussreich oder auf jeden Fall reiche, wichtige Menschen als Freunde gehabt hätte, hätte er womöglich lange Zeit im Gefängnis verbracht. Dazu ist er, wie wir alle wissen, nicht gekommen. Er starb 2019 in Untersuchungshaft, offiziellen Angaben nach durch Suizid. Was dadurch wurde auch die juristische Aufarbeitung des Ganzen erheblich erschwert. Wie ist es denn jetzt mit dem neuen Material? Ist denn von dem, was drinsteht, überhaupt irgendwas juristisch relevant? Wird jetzt gegen konkrete Personen tiefergehend ermittelt?
Also so, was wir offiziell wissen, lautet die Antwort erstmal nein. Das heißt aber nicht, dass vielleicht hinter verschlossenen Türen passieren könnte. Oder auch bei seiner Pressekonferenz, also der stellvertretende Justizminister Todd Blanche, hat er angekündigt, dass hinter das FBI und das Justizministerium auch auf andere Menschen hoffen. Also wenn sich jemand diese 3 Millionen Seiten durchlesen will, egal ob mit juristischem Hintergrund oder nicht, und ihm etwas auffällt, das vielleicht Grund genug wäre, dass er eine Anklage führen könnte, dann glaube ich, sind die Leute immer noch aufgeschlossen. Was wir bis jetzt wissen, was so diese großen Takeaways sind, also diese großen, was wir aus diesen Dokumenten gelernt haben, nein, im Moment nicht. Im Moment, wie gesagt, es sind moralisch sehr verwerfliche Szenen, die wir sehen, die Bilder, die Textnachrichten oder E-Mails, die wir lesen können. Aber im Moment rechtlich scheint das im Moment keine Konsequenzen zu haben. Das heißt nicht, dass das noch kommen könnte. Wir wissen ja, dass während der beiden Regierungen der Fall noch am Laufen war. Aber ja, wie gesagt, nachdem die Trump-Regierung das sie übernommen hatte und eigentlich alles veröffentlichen wollte und wirklich Licht ins Dunkel bringen wollte und dann einfach ein paar Monate später gesagt hatte, ne, nichts zu sehen, Fall ist abgeschlossen. Ja, das hat wirklich zu dem geführt, wo wir jetzt sind, dass einfach es große Aufruhen gibt und es zu einem politischen Problem für Donald Trump wird.
Das ist ja auch, wie du gerade schon gesagt hast, das kann unter Umständen halt auch noch einige Wochen oder Monate sogar dauern. Das sind wirklich sehr große Mengen an Dokumenten, die durchzuarbeiten, dauert halt nun mal wirklich seine Zeit. Um nochmal auf Donald Trump zu sprechen zu kommen, der wird anscheinend mindestens 1000 Mal in den Dokumenten, in den neuen Dokumenten erwähnt. Ist es denn nun so, dass über ihn wirklich belastende, wenn auch nicht juristisch relevante, aber wirklich belastende Inhalte bekannt geworden sind?
Ja, also nicht viel mehr, als wir schon davor wussten. Also wir wussten, sie waren befreundet, sie hatten, ich glaube, du kannst es nennen, Inside-Jokes. Und manche dieser Jokes, diese Kommunikation, die beide hatten, also vor allem die schriftliche Kommunikation, ja, die lässt darauf schließen, dass er vielleicht doch mehr wusste, als er öffentlich angibt. Aber es ist einfach, es ist nichts Konkretes. Es sind halt einfach nur Annahmen. Und ohne wirklich etwas Konkretes, es ist halt einfach schwer, wirklich zu sagen, ja, Donald Trump wusste, was Epstein so macht und treibt und was auf seiner Insel vorgeht. Aber ja, es sind natürlich, wie gesagt, also so diese Nachrichten, die beide hin und her gesendet hatten, diese Veröffentlichungen im letzten Jahr durch Wall Street Journal und andere Medien, zum Beispiel diese Geburtstagskarte, wo im Endeffekt eine Frau gezeichnet wurde und er dann im Schambereich unterschrieben hatte. Es sind halt so Dinge, die, ja, ich glaube, wenn Jeffrey Epstein nicht ein verurteilter Sexualstraftäter hätte, wäre das vielleicht mal, wenn du als 70-Jähriger oder fast 80-Jähriger mit Donald Trump jetzt zurückblickst, also ja, das war lustig in unserer, wenn wir 30, 40 Jahre alt waren, aber wenn halt dann dein Freund dein ehemaliger Freund ein Sexualstraftäter ist, ja, dann hat es halt einen anderen Unterton, dann wird es einfach ganz anders und das ist so, ist immer aktuell das Problem, das mit dem ihr kennt. Es gibt nichts Konkretes, es gibt nichts Handfestes, das sagen würde, der US-Präsident wusste, was Jeffrey Epstein treibt, aber es sind halt wirklich anrüchige Sprüche, wie gesagt, eine anrüchige Zeichnung. Es sind halt einfach Indizien, die nicht wirklich für Donald Trump sprechen.
Allerdings gibt es da auch noch eine andere Perspektive für Trump. Und zwar ist es ja so, dass er vor allen Dingen im Wahlkampf 2024 ja ganz viel von den Epstein-Files gesprochen hatte und selber ja auch Verschwörungserzählungen darüber verbreitet oder zumindest befeuert hatte. Unter anderem hat er behauptet, es gäbe so eine geheime Klientenliste, dass die scheint es tatsächlich nicht zu geben. Da ist bisher auf jeden Fall nichts von bekannt geworden. Auch war das Gerücht Verschwörungserzählung im Urlaub, Epstein sei ermordet worden, um seine wichtigen Freunde zu schützen. Und Trump hatte ganz viel gegen die Demokraten geschossen, weil er behauptete, die würden die Files zurückhalten, um eben Leute in ihren Reihen zu schützen. Inwiefern kann Trump denn diese ganze Geschichte jetzt zum Verhängnis werden? Da ist ja auch, damit enttäuscht er ja auch so ein kleines bisschen seine Anhängerschaft, die MAGA-Bewegung.
Ja, absolut. Und man sieht es auch, es ist nicht nur, dass er während dem Wahlkampf 2024 diese ganzen Geschichten erzählt hatte. Auch nachdem er abgewählt wurde, war ganz klar, die Ansage war, ja, wir untersuchen Epstein, wir wollen den Opfern wirklich einfach Closure, also einfach das zu Ende bringen, in einen Abschluss geben. Und wie gesagt, dann war halt jeder überrascht. Also nachdem zuerst Justizministerin Pam Bondi rechte Influencer und rechte Medien ins Weiße Haus eingeladen hatte, ihnen einen Ordner voll Akten gegeben hat, in dem im Endeffekt nichts Neues drin stand. Und dann ein paar Monate später zu sagen, ja, wir haben alles untersucht, es gibt hier nichts und der Fall ist somit für uns abgeschlossen. Ja, es ist ein Problem für ihn, weil wirklich unter der Margaret, unter den Republikanern, vor allem, ich glaube seit Jahren mittlerweile, da gibt es ja diese Theorien, dass vor allem Demokraten haben diese im Endeffekt Untergrundorganisationen von Pädophilen, von im Endeffekt elitären Gruppen, die einfach tun und lassen können, was sie wollen. Und ich glaube, für viele ist Jeffrey Epstein eben Teil einer solchen Verschwörung. Und darum wollten sie einfach sehen, wer dahinter steckt und auch, dass diese Menschen im Endeffekt zur Rechenschaft gezogen werden, zur Verantwortung gezogen werden. Dem scheint eben nicht so und das enttäuscht viele. Und ich glaube, auch viele wurden enttäuscht. Also man hat es ja auch im Kongress selber gesehen mit Marjorie Taylor Greene, einer Trump-Anhängerin für im Endeffekt die ganze Zeit, die sie im Kongress verbracht hatte. Aber mit diesem Epstein vor und zurück und Kurswechseln hatte sich die Regierung mit ihr verscherzt und mit anderen genauso. Und genauso ist es auch in der Bewegung. Also im Endeffekt, wir wissen ja, wir haben es ja mittlerweile seit 2016, also seit 10 Jahren sehen wir es, dass es wirklich Menschen gibt, für die einfach Trump nichts falsch machen kann. Aber ich glaube, dieser Epstein-Fall ist wirklich, wo auch manche einfach sagen, nein, also wir hatten was anderes erwartet, wir hatten für was anderes gewählt, was anderes gehofft. Uns ist es egal, ob du Südamerika, ob du da den Präsidenten festnimmst oder ob du Grönland haben willst, das ist uns egal. Aber wir wollen, dass solche Dinge wie Jeffrey Epstein wirklich genau untersucht werden und die Leute, vor allem die reichen, einflussreichen, powerful Menschen, die da dahinter stecken, einfach zur Verantwortung gezogen werden. Einfach dieses anti-elitäre Gedankengut, das in der Maga-Bewegung herrscht.
Glaubst du denn, kann das jetzt wirklich gefährlich werden, auch vielleicht mit Blick auf die Midterms im November?
Es ist Teil von all den Dingen, die im Moment Trump gefährlich wird. Also es ist ja nicht so, dass Epstein so in seinem Vakuum, dass dieser Skandal im Vakuum besteht. Es sind, wie gesagt, also wir brauchen uns nicht anschauen. Es ist jetzt Anfang Februar und ich glaube, seit Jahresbeginn einfach nur was bereits vorgefallen ist. Und ich glaube, all diese Dinge, ja, die machen es schwer, wenn man Republikaner wirklich erwartungsvoll in die Midterms zu gehen. Es sind immer noch 9 Monate, bis es zu den Wahlen kommt. Also es kann noch viel passieren. Aber aktuell ist da wirklich große, nicht Angst, Angst geht vielleicht zu weit, aber zumindest Verunsicherung unter Republikanern, ob die Kontrolle, die sie im Moment im Kongress haben, im Senat und im Haus, ob das bestehen bleiben wird. Und dann ist die Frage, wenn sie die Kontrolle verlieren, was wird aus den nächsten 2 Jahren seiner Präsidentschaft? Kann er noch irgendwas erreichen? Wie wird es? Das sind dann wirklich alle, die ihn vielleicht jetzt im Moment noch zurückhalten, auch wenn es nicht so aussieht, sind, wenn er dann sagt, die haben nur noch 2 Jahre im Amt, ich habe nicht mal die Mehrheit im Kongress. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich mache so viele Dekrete, wie es nur geht und versuche einfach Dinge zu verändern. Wer weiß. Aber ja, es ist ein großes Problem im Moment politisch. Aber wie gesagt, es existiert nicht im Backroom. Und da Trump ja nicht selber zur Wahl steht in den Midterms, in den Zwischenwahl, ist das vielleicht, auf das sich Republikaner ein bisschen vertrauen können. Dass es wirklich um den Kongress geht, um Senatoren dort, um die Abgeordneten. Und die zeigen ja mittlerweile auch, dass das, was vorfällt, dass wie die Regierung diese ganzen Epstein-Files gehandhabt hatte, dass es große Unzufriedenheit auch unter Republikanern herrscht.
Wir sind damit jetzt schon fast am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was man eigentlich aus den Epstein-Files nicht rauslesen kann oder was man nicht darin findet, was sie uns nicht sagen. Was sagen uns die Files denn überhaupt?
Also ich glaube, was sie wirklich, wofür sie sprechen, ist, dass in diesen Kreisen, in Kreisen der reichen Menschen, der einflussreichen Leute, Politiker, wie gesagt, Geschäftsleute, dass es dort zu manchen, es ist schwer, dass es dort zu manchen Vergehen kommt, die jahrelang, wie wir gesehen haben, einfach vertuscht werden, weil eben diese Menschen diesen Einfluss haben. Und ich glaube, dass das halt ein weiterer Grund dafür ist, dass wir im Moment, zumindest hier in den USA und auch gewissermaßen auch in Europa, einfach auch unsere elitären Klassen mit anderen Augen sehen. Wir sehen, dass diese Menschen mit viel Geld nicht nur Gutes im Schilde führen oder oft nichts Gutes im Schilde führen und wirklich auch manchmal wirklich verwerfliche Taten begehen. Wie gesagt, ich will hier keinem unterstellen, dass wirklich was passiert ist, aber diese Fotos, also wenn du halt einfach in einer Ex-Präsidenten mit anscheinbar minderjährigen Mädchen siehst, dann, ich glaube, dürfen Fragen gestellt werden. Und genauso mit Microsoft-Chef oder Ex-Microsoft-Chef Bill Gates und königlichen Prinzen aus England. Ich glaube, es ist halt wirklich, was wir daraus lernen, ist, dass es leider diese ganze Verschwörungstheorie, dass leider ein kleines bisschen Wahrheit doch dahinter steckt, dass es Kreise gibt, in denen einfach Dinge passieren, die nicht passieren sollten und es für unser Rechtssystem wirklich schwierig ist, diese einflussreichen Menschen wirklich zur Verantwortung zu ziehen.
Da kann man wirklich nur noch hoffen, dass die richtigen Leute noch zur Verantwortung gezogen werden. Das war's mit der heutigen Folge der Fernverbindung. Ich danke dir, Hans-Jürgen, sehr herzlich fürs Mitmachen.
Gerne. Danke für die Einladung und hoffe, bis bald.
Wir danken außerdem Daniel Fromm für die Produktion und dem Team der Auslandsredaktion für die Redaktion. Wenn euch unsere Inhalte gefallen, dann schaut doch gerne auf taz.de vorbei und guckt euch das freiwillige Bezahlmodell der Taz, Taz zahle ich an. Teilt uns gerne mit euren FreundInnen, mit eurer Familie, auf den sozialen Medien und überall, wo ihr sonst noch so unterwegs seid. Fragen, Anregungen und Kritik schickt gerne an fernverbindung@taz.de oder in unsere Kommentarspalten. Nächstes Mal geht's dann an gleicher Stelle weiter, aber mit anderer Host. Und bis dahin wünsche ich eine gute Woche und sage bis dann.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.